Also ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das Wichtigste in unserem Leben gute menschliche Beziehungen sind. Und dazu gehört natürlich auch die Paarbeziehung. Und dass das Schönste im Leben ist, eine gute Bindung, eine tiefe, gute Bindung zu einem anderen Menschen zu entwickeln. Denn das trägt uns wirklich ziemlich gut durchs Leben, wenn das da ist.
Befragt Menschen, die bewegen. Der Podcast mit Bianca Bödecker. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Britta Papay, systemische Therapeutin, Coach und Mediatorin in Hamburg. Mit ihr spreche ich über das Thema Paarbegleitung, denn Beziehungen, das wissen wir alle aus Erfahrung, haben ein enormes Potenzial, unser Leben, unsere Persönlichkeit und unsere Entwicklung zu beeinflussen. Deshalb, so sagt Britta, sei es wichtig, sich bereits in glücklichen Zeiten professionell begleiten zu lassen. Ein wirklich spannendes Thema, über das wir gleich sprechen. Doch zunächst, liebe Britta, möchte ich einmal wissen, was das mit dem Baum der Liebe so auf sich hat.
Guten Morgen, liebe Bianca. Danke, dass ich hier darüber mit dir sprechen kann. Das ist nämlich ein Herzensthema von mir. Also, der Baum der Liebe ist für mich der gemeinsame Weg eines Paares. Und ich stelle mir das so vor, dass ein Paar zu Beginn der Beziehung vor einem ganz großen, gewichtigen, alten, gewachsenen Baum steht. Wie eine Eiche, eine große deutsche Eiche. Oder in Italien ein großer, alter Olivenbaum. Und dieser Baum ist sozusagen der Weg des Paares. Und am Anfang beginnen sie, diesen Baum gemeinsam zu erklimmen. Und dann kommt im Laufe der Beziehung, im Laufe der Jahre, kommen mal unterschiedliche Verzweigungen und Gabelungen. Und vielleicht ist der eine mal müde, der andere ist schneller, der andere ist langsamer. Und dieser Weg, diese Verzweigungen, diese Gabelungen, die sind für mich so ein bisschen das Sinnbild einer Paarbeziehung.
Und was hat der Baum der Liebe nun mit deiner Paarbegleitung zu tun?
Ich habe ja, als ich angefangen habe, als Paartherapeutin zu arbeiten, hatte ich überwiegend Paare in der Krise hier. Weil man geht zum Paartherapeuten, wenn man in Anführungsstrichen krank ist oder wenn es irgendetwas Pathologisches gibt, was behandelt werden muss. Und das ist auch eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, die aber sehr aufreibend ist und die tatsächlich oft bei Paaren dann am Ende zu einer Trennung führt, weil sie sehr spät kommen. Wenn man zum Arzt geht, wenn die Beschwerden schon so weit fortgeschritten sind, dass der Arzt sagt, ich kann nichts mehr für sie tun. Und dann hatte ich das Glück, dass mal per Zufall ein, zwei Paare zu mir kamen, die schon ein bisschen älter waren, aber am Beginn einer neuen Beziehung. Und die kamen und sagten, wir möchten nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, können Sie uns helfen? Und daraus wurden dann Begleitungen von Paaren, die sich sozusagen mit mir zusammen gemeinsam entwickelt haben als Paar.
Also das heißt, in einer glücklichen Beziehung komme ich zu dir, um glücklich zu bleiben.
Genau.
Und was machst du denn jetzt mit den Paaren, damit die so glücklich bleiben?
Also sagen wir mal, ein ganz frisch verliebtes Paar, das im ersten Jahr der Liebe ist, wird bestimmt nicht zu mir kommen, ne? Weil dann sind sie sehr mit sich selbst beschäftigt und das ist auch gut so. Aber dann in dem Moment, in dem aus der ersten Verliebtheit sich eine tiefe Bindung entwickelt oder entwickeln sollte oder kann, dann kommen die Paare oft und merken so, die ganze Last der Vergangenheit, unsere Rucksäcke, die wir so mit uns rumtragen, die wiegen ganz schön schwer.
Das heißt, vergangene Beziehungen,
genau,
Enttäuschungen. Beziehung
oder zum Teil auch noch Verletzungen, die mit den alten Partnerschaften zu tun haben. Zum Teil auch noch Probleme oder Themen mit jüngeren Kindern oder einfach das Ganze, was wir so in unserem Rucksack mitbringen. Und dann geht es darum, mit dem Paar einfach einen Dialog zu entwickeln, indem sie wirklich in diesem geschützten Raum der Paarbegleitung einfach in einen tiefen Dialog gehen können, den ich im Prinzip in Anführungsstrichen forciere, indem ich sehr, sehr tief frage.
Wie fragst du denn?
Ich frage sehr viel wie, was, wie genau, wie meinen Sie das denn genau? Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, wenn wir zum Beispiel über Sexualität sprechen, ja, was bedeutet das denn genau? Und dann fangen wir an, manchmal über Stunden, da so sehr tief reinzugehen in die Begrifflichkeiten, in die Bedeutung. Und dann merken die Paare plötzlich oder die Menschen generell in so einem tiefen Fragen, aha, der meint ja was ganz anderes als ich. Ach gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ja? Das ist ganz interessant, weil die Paare dadurch, das sagen sie immer wieder, wir sprechen hier über Dinge, die wir normalerweise in unserem Alltagsleben nicht besprechen.
Warum nicht?
Weil es vielleicht doch unangenehm ist oder etwas peinlich oder weil man Angst hat, den anderen zu verletzen. Und hier ist so ein geschützter Raum, in dem ich sozusagen der Puffer bin.
Ja? Wie schaffst du das denn, so einen geschützten Raum herzustellen?
Ein Stück weit ist es etwas Atmosphärisches, habe ich gemerkt, was sich einfach einstellt von alleine. Und das andere ist, dass ich den Paaren das Gefühl vermittle, dass ich beide mit extremem Respekt behandle und dass keiner hier irgendwie übervorteilt wird. Also dass ich sozusagen das Sprachrohr beider bin, wie eine Art Dolmetscherin.
Es ist ja häufig so, dass die Frauen mutiger sind und sagen, lass uns jetzt mal zur Paarberatung, Paarbegleitung gehen. Die Männer sind eher zögerlich. Ja. Aber wie schaffst du das denn, dass auch die Männer sich öffnen?
Ich versuche meistens in den ersten ein, zwei Sitzungen den Männern etwas mehr Raum zu geben. Und das sage ich den Frauen auch. Und sage, wenn es für sie in Ordnung ist, würde ich gerne von ihrem Mann oder von ihrem Partner mal hören, wie er hier ist, wie es ihm damit geht, wie er sich fühlt. Und ich ermutige auch jeden immer zu sagen, wenn ihm etwas nicht passt. Also wenn ich zu intim frage oder zu tief oder wenn irgendein Unbehagen da ist. Und die Männer merken dann, das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn man sie wirklich interessiert fragt, sie dabei ansieht und ihnen zuhört, dass sie plötzlich ganz viel erzählen. Das ist immer wieder ganz erstaunlich. Plötzlich kommen sie ins Erzählen. Und dann ist der Dialog auch so geführt, dass ich keine Unterbrechungen zulasse. Also wenn der eine redet, redet er. Und dann geht der andere dann nicht dazwischen. Das macht viel.
Wie ist denn so die Situation zwischen den Paaren, wenn ihr zu dritt sprecht über die Themen? Ist das eher angespannt oder merkst du, dass die Paare sich im Laufe der Gespräche auch entspannen und mehr öffnen und einfach auch liebevoller sprechen? Wie darf man das verstehen?
Ach, das ist unterschiedlich. Das hängt von den Themen ab. Also es gibt Sitzungen, die verlaufen ganz friedlich und ganz harmonisch und auch so ganz liebevoll. Und dann gibt es manchmal Sitzungen, die sind richtig anstrengend, weil es dann plötzlich um ein Thema geht, das eine Verletzung darstellt oder was besonders schwerwiegend ist. Und dann wird da geschwitzt und geschnauft und manchmal auch geweint. Am Ende aber, und das ist auch immer das, was ich den Paaren sage, ist, nehmen Sie sich danach Zeit für sich, um danach noch einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag miteinander zu haben. Am Ende gehen Sie immer so ganz erleichtert. Es kommt meistens immer am Ende so ein, so Schatz, und jetzt gehen wir einen schönen Wein trinken und was essen.
Und hält das dann auch an bis zur nächsten Sitzung?
Das ist unterschiedlich. Das hängt auch ein bisschen von den Abständen an. Also Paare, die nicht gerade in einer Krise sind, müssen ja nicht jede Woche hier sitzen. Und die kommen dann einmal im Monat. Hm. Und ich gebe ihnen dann immer so ein bisschen eine Art Hausaufgabe mit oder sage, machen Sie sich doch nochmal Gedanken darüber oder lassen Sie dieses Thema bitte einfach hier. Wir greifen es das nächste Mal auf. Oder spüren Sie doch nach, was Sie aus der heutigen Sitzung mitnehmen wollen, worüber Sie noch selber sprechen wollen. Und dann entwickeln sich daraus immer Dialoge zwischen dem Paar.
Und was sind das zum Beispiel für Hausaufgaben, die du dann mit aufgibst?
Ach, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass gerade irgendwie der Sex so ein bisschen hinkt, dann fordere ich sie dazu auf, sich einfach zum Sex zu verabreden und es einfach mal zu machen. Und auch die Erwartungen nicht so hoch zu schrauben, sondern einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt zusammen und schauen einfach mal, was passiert, zum Beispiel. Oder ich bitte sie, bestimmte Gedanken aufzuschreiben oder Wünsche aneinander schriftlich zu formulieren, wie in einem kleinen Brief, und das zu überreichen und zu gucken, merke ich, ob mein Partner mir meinen Wunsch gerade erfüllt oder nicht, solche Sachen. Und das ist frei, ne? Und wenn sie wollen, können sie das machen, und wenn sie nicht wollen, dann eben nicht.
Britta, nun blicken wir wirklich mal in die Praxis. Schildere uns doch mal anonymisiert natürlich von einem Paar, das du begleitet hast. Wie konntest du es unterstützen und was ist aus ihm geworden?
Ich hatte ein Paar in Begleitung, das ungefähr ein gutes Jahr bei mir war. Die kamen im Abstand von ungefähr so 5, 6, 7 Wochen. Mal 1,5 Jahre waren die bei mir und hatten verschiedene Nationalitäten. Also sie war Deutsche und er war ein Südeuropäer. Die hatten 2 kleine Kinder und die kamen auf seine Initiative. Und zwar, weil die Sexualität so ein bisschen lahmte. Und ansonsten waren die aber so ein ganz glückliches Paar.
Also Sexualität ist irgendwie immer...
Sex ist immer Thema.
Immer das Thema, oder?
Immer Thema. Es gibt keine Paarberatung, in der nicht Sex Thema ist. Spätestens ab der dritten Sitzung kommt der Sex auf den Tisch.
Okay.
Und dieses Paar hatte eine ganz liebevolle Art, miteinander umzugehen. Und auch da war auch ganz klar, wir wollen zusammenbleiben und miteinander alt werden. Aber dieses Thema mit der Sexualität wog schwer, weil seit der Geburt der Kinder war irgendwie so das Ganze so ein bisschen erlahmt. Und die beiden haben hier also in den Sitzungen wirklich dieses Thema auseinandergenommen bis ins allerkleinste Detail. Und da wurde auch viel geweint und da wurde aber auch gelacht zum Teil. Und es war aber immer so eine gewisse Schwere auch da. Und irgendwann mal gab es eine Sitzung, in der der Mann sagte, warum machen wir eigentlich so ein Drama daraus? Mir ist jetzt hier klar geworden in dieser ganzen Zeit mit uns dreien hier zusammen, dass es doch eigentlich alles gar kein Drama ist. Und dann sagt er zu seiner Frau, komm, wir gehen jetzt nach Hause und gehen ins Bett. Und das war eine total schöne Sitzung, weil mir war klar, es würde die letzte sein. Ich wusste das irgendwie instinktiv. Und dann kam sie auch eine ganze Weile nicht mehr. Und dann fragte ich nochmal nach. Das mache ich eigentlich immer, weil ich möchte gut abschließen. Und dann meinte sie, es geht uns super. Mit den Höhen und Tiefen, die ein Paar so hat, aber es ist das Drama weg. Und denen geht's gut. Ja? Und das war ein Paar, das jetzt keine schwere Krise hatte, also keine Trennungskrise. Und dennoch gab es da etwas. Ja, und dann haben sie jetzt einen Weg gefunden. Ich weiß nicht genau welchen, weil ich bin ja nicht im Schlafzimmer mit dabei. Aber sie haben einen guten Weg gefunden im Miteinander. Das war eine sehr befriedigende, schöne Arbeit.
Stichwort guter Weg gefunden.
Ja.
Du warst in deinem ersten Berufsleben eine der jüngsten promovierten Juristinnen Italiens. Mhm. Du hast in großen Unternehmensberatungen und internationalen Konzernen gearbeitet. Vor einigen Jahren jedoch hast du dich entschieden, eine neue psychologische Ausbildung zu starten. Warum dieser Sinneswandel? Erzähl mal.
Also der Sinneswandel war überlebensnotwendig. Ich war in meinem Beruf eigentlich immer recht unglücklich. Also ich wollte ursprünglich mal Medizin studieren und eigentlich war so meine Idee Neurologie und Psychiatrie. Das war so das, was ich gerne machen wollte. Für meinen Vater kam aber sowas überhaupt nicht in Frage. Medizin, was soll das denn? Keine Ärztin in der Familie, ne? Wir machen mal lieber was Praktisches oder was Wirtschaftliches und das sollte dann Jura sein. Und dem habe ich mich auch gebeugt damals. Damals hieß es, entweder du studierst das oder es gibt kein Geld von Papa. Naja, damals hatte ich noch nicht das Selbstbewusstsein, das ich heute habe. Also wurde es Jura und ich war eigentlich von Anfang an in dem, was ich getan habe, total unglücklich. Und irgendwann hat sich das auch gerecht, weil ich sehr krank geworden bin. Und das auch mehrere Jahre lang. Und danach war klar, dass ich so wie vorher nicht weitermachen konnte.
Das heißt, keiner weiß besser als du, wie Körper und Seele zusammenhängen.
Oh ja. Das hat mich, mein Körper und meine Seele haben mich das sehr, sehr intensiv spüren lassen. Mm. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich Sterbebegleitung zu machen als Ehrenamt. Also ich habe eine Ausbildung gemacht und in diesem Ehrenamt, in dieser Ausbildung, auch die auch sehr intensiv war, ist mir klar geworden, dass ich daraus einen richtigen Beruf machen möchte. Und dann habe ich eben noch eine ganze Reihe von Ausbildungen gemacht als systemische Beraterin, als systemische Therapeutin. Also Psychotherapeut darf man ja nicht verwenden als Begriff, wenn man nicht Psychologie studiert hat. Aber eben, es waren noch mal 5 Jahre intensive Ausbildung. Und ich bin sehr glücklich darüber. Das war einfach ein Weg, der sein musste.
Das war mein Weg. Aber ein mutiger Weg.
Ja.
In der Mitte des Lebens nochmal neu anzufangen, finde ich durchaus mutig.
Ja, ich finde es auch mutig und ich finde es auch nach wie vor mutig. An manchen Tagen denke ich so, meine Güte, was hat mich da geritten? Aber dann sitze ich da in meiner Praxis mit meinen Klienten und bin einfach glücklich über das, was ich tue.
Das erfüllt mich sehr.
Heißt, Mut lohnt sich. Mut lohnt sich immer, weil wenn wir mutig sind, wenn wir handeln nach unserem Instinkt, nach unserem Gefühl, nach unserem Bedürfnis, haben wir die Möglichkeit auszuloten, ob das richtig ist und ob das der Weg ist. Und selbst wenn wir dann merken sollten, dass es der nicht ist, haben wir es wenigstens ausprobiert. Und das finde ich so wichtig.
Also dieser Weg hat auch dazu beigetragen, dass du wieder gesund geworden bist.
Ja, ja.
Und kräftig.
Definitiv, definitiv. Weil jetzt tue ich etwas, zu dem ich aus tiefstem Herzen stehe.
Was ist das, das dir die Erfüllung gibt deiner neuen Aufgabe?
Ich glaube, es ist zu sehen, dass es mir gelingt, mit dem Klienten zusammen ihn zu befähigen, seine Ressourcen zu entdecken. Nur dieses Motto von mir mit der Lösung ist in uns selbst und so weiter.
Da kommen wir gleich
dazu. Genau. Ich glaube, dass jeder Mensch ein unglaubliches Potenzial in sich hat. Jeder hat einen unglaublichen Brunnen an Ressourcen, von denen wir aber nur einen Teil leben. Das habe ich ja selbst gemerkt. In der Berufstätigkeit, in der ich war, konnte ich nur einen Teil meiner Fähigkeiten ausleben. Und dieses, und das ist das, was ich so mag, das ist dieses akribische, tiefe Hineinsteigen in die Themen der Klienten mit den Fragen. Das sind spezielle Fragetechniken, die man in der systemischen Therapie anwendet, bei dem man die Klienten dazu bringt, wirklich so tief zu reflektieren und zu überlegen, Mensch, was ist es denn eigentlich? Das ist eine Arbeit, die natürlich Zeit braucht, aber es ist wirklich, die Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen.
Also bei dir ist es ja quasi durch die Krankheit auch gekommen, ja, dass du den neuen Weg gewählt hast. Es ist den Menschen ja nicht zu wünschen, dass sie erst krank werden, um ihre eigenen, sondern um ihren Weg zu finden. Sollten sich Menschen vielleicht öfter mal in die Hände von Coaches, sage ich mal in Anführungsstrichen, begeben, um ihren Weg zu finden?
Das ist meine Vision in gewisser Weise auch, dass Menschen, so ein bisschen wie es in anderen Kulturen schon üblich ist, eher präventiv Hilfe suchen. Was heißt Hilfe? Ich sehe es wirklich als Begleitung.
Unterstützung.
Genau, Unterstützung, Begleitung, wie ein Spiegel. No, da ist jemand, der ist auf deiner Seite. Der Therapeut oder der Coach ist dein Freund, dein Fan, dein Unterstützer. Dein Freund nicht, aber ein Unterstützer, der dir wohlgesonnen ist und der das Positive in dir sieht. Und das macht so Spaß und ist auch so erfüllend. Und selbst wenn es streckenweise schwer ist oder schmerzhaft, es kommt am Ende immer etwas raus, was ich vorher nicht hatte an Erkenntnissen, an Gewinn.
Was macht denn deine neue Aufgabe mit deinem Seelenleben und auch mit deinem eigenen Zugang zu Liebesthemen, wenn wir jetzt wieder zu den Paaren zurückkommen?
Bei der Liebe sind. Mhm. Also erstens lerne ich unglaublich viel von meinen Klienten. Also jeder Klient, der zu mir kommt, ob als Einzelklient oder als Paar, ist für mich ein unerschöpflicher Brunnen an Lernpotenzial. Also ich bereichere mich daran.
Zum Beispiel, was lernst du?
Ach, ich lerne, wie die Menschen mit den Lebensthemen umgehen. Und das tut ja jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und bei manchen denke ich mal so, auch interessant, das könnte ich ja auch so machen, zum Beispiel. Und was die Liebe anbelangt, naja, ich bin ja ein großer Fan von Beziehungen und glaube ja, der Mensch braucht einen Partner, weil wir sind nun mal Rudeltiere und keine einsamen Inseln. Ich habe dadurch noch stärker das Gefühl entwickelt, dass es sich lohnt, zu investieren in Beziehungen und zu kämpfen, in Anführungsstrichen, also sich einfach anzustrengen, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Und mir ist auch klar, dass ich, wenn ich einen neuen Partner hätte, ich war ja in einer sehr langen Beziehung mit meinem Mann, wir waren ja 27 Jahre zusammen, ich würde in eine neue Beziehung sofort so reingehen, dass ich sage, okay, wir müssen uns sehr gut um uns kümmern.
Wir Frauen sehen das so. Ja. Ich denke aber, und das zeigt ja auch die Erfahrung häufig, dass Männer so ein bisschen ängstlich sind, was selbstständige, emanzipierte Frauen anbelangt. Sind die Männer in unserer Generation in der Mitte des Lebens noch so nach diesen alten Traditionen erzogen oder siehst du da auch schon, dass sich da was ändert?
Ich sehe eigentlich mehr, dass Männer und Frauen einfach ganz unterschiedlich denken.
Und das war schon immer so, ne?
Ich glaube, das war schon immer so. Ja, wir Frauen haben einen anderen Anspruch, andere Vorstellungen an Beziehungen, am menschlichen Miteinander als die Männer. Und das ist nicht wertend. Das ist so. Ich habe einfach festgestellt, es ist anders. Und dann geht es darum, in dieser Andersartigkeit einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, und der gemeinsame Nenner ist die Bindung des Paares. Und dann darf jeder in seiner Individualität und in seinen eigenen Bedürfnissen so bleiben, wie er ist. Was ich gemerkt habe, was wichtig ist, ist, dass Männer in der Beziehung und im Dialog, also wenn geredet wird über Gefühle oder über Paarthemen, was Männer per se vielleicht nicht so unbedingt machen würden. Wenn man ihnen aber in diesem Dialog die Angst nimmt oder das Gefühl, ich bewerte dich, ich werte dich ab und du kriegst danach die Quittung dafür, sondern es ist ein Dialog, der unsere Nähe, unsere Bindung, unsere Intimität fördert. Ja? Wenn du mir sagst, was du dir wünschst, nur dann weiß ich es, also sag es mir, dann sind die Männer da sehr, sehr bereit. Und das ist vielleicht etwas Neues, was die früheren Generationen so nicht kannten. Aber auch das muss geübt werden, ja?
Hast du denn mal ein Beispiel, wie Frau das zu Hause mit dem Mann
üben kann? Ja, Frau kann zu Hause mit dem Mann abends sagen, Schatz, wie war denn dein Tag so? Und dann sagt der Mann, oh du, ich bin so müde, ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden. Und dann sagst du, weißt du, das interessiert mich aber wirklich so sehr, wie dein Tag war, weil ich gerne wissen möchte, wie es dir geht. Ich möchte gerne wissen, wie es dir mit dem ganzen Mist da draußen in deinem Job oder was auch immer geht. Und was wünschst du dir denn heute Abend von mir? So. Wenn er dann sagt, auch du, heute Abend möchte ich gerne, dass du mich in Ruhe lässt. Ich will heute Abend Fernsehen, ist ja gut. Aber vielleicht sagt er, aha, ich darf jetzt hier mal etwas über mich sagen. Zum Beispiel, es war wirklich ein Scheißtag und es war so anstrengend und der Chef war so blöd. Und ihm Raum zu geben, auch mal da was rauszulassen. Mhm. Nur weil die Männer haben oft dieses Gefühl, dass sie funktionieren müssen und dass sie stark sein müssen. Und wenn man ihm dieses Gefühl gibt, du darfst die auch mal loslassen, dann kommt da durchaus was. Aber es ist wirklich etwas, was in einer Paarbeziehung auch geübt werden muss.
Ich finde, Schwäche zu zeigen als Mann ist auch eine Stärke, genau. Oder?
Und also, ich finde das eigentlich auch ganz schön.
Ja.
Und ich erlebe das auch hier in den Paarsitzungen, dass die Frauen immer ganz zutiefst berührt sind, wenn der Mann mal da sitzt und sagt, ich kann nicht mehr. Mir ist das alles zu viel, was auch immer bezogen auf andere Themen, die nicht unbedingt mit der Paarbeziehung zusammenhängen. Das verschafft wie eine große Erleichterung.
Ja.
Die Männer merken, oh, ich habe die Erlaubnis. Ich darf schwach sein. Hier, punktuell. Danach ziehen sie sich wieder die Rüstung über und gehen raus.
Dürfen sie gerne.
Das ist in Ordnung.
Ja, ja? Genau.
Genau.
Sag mal, Britta, welches berühmte Paar würdest du denn gerne mal begleiten? Oh, erzähl mal, das interessiert mich.
Ich hätte sehr gerne, am liebsten hätte ich gerne mal Michelle und Barack Obama in meiner Paarsitzung, weil ich so gerne mal deren Interaktion mal live hier erleben würde. Diese Power, die beiden haben und diese Art und Weise, wie die umgehen, was ich nur so ein bisschen weiß aus den Büchern oder aus mal Interviews. Aber die würde ich gerne mal live erleben. Und ein Paar, das aber leider schon verstorben ist, das waren Mai und Heinz von Förster. Heinz von Förster ist ein großer Theoretiker der systemischen oder das, sagen wir mal, des konstruktivistischen Denkens, was die Basis der systemischen Therapie ist. Und es war ein Wiener Physiker und Mathematiker, der 1900, irgendwie Anfang des letzten Jahrhunderts geboren ist, 1911. Und ein unglaublich toller Mann. Und seine Frau, die sind beide sehr, sehr alt geworden, haben dann in Amerika gelebt viele Jahre und hatten als altes Paar einen so unglaublich tollen Umgang miteinander. Eine Mischung aus liebevoller Zugewandtheit und gleichzeitig ein bisschen Ironie und ein Schalk. Und die beiden hätte ich einfach gerne mal hier gehabt, um sie zu fragen, wie habt ihr das gemacht?
Also die haben dich berührt?
Sehr, die haben mich sehr, sehr berührt.
Und Michelle und Barack Obama berühren dich auch?
Ja, sehr, weil ich finde, die beiden haben eine so lebendige Ausstrahlung und denen glaubt man auch, dass sie sich wirklich noch lieben nach so vielen Jahren.
Das Buch Becoming, hast du das gelesen?
Ja, ja.
Ja, das ist auch unglaublich, oder so offen und berührend von Michelle Obama.
Genau.
Das
finde ich auch. Die beiden hätte ich auch gerne nochmal hier, also mal sehen.
Ja, schauen wir mal. Ne? Du hast auf deiner Webseite als Slogan stehen, die Lösung ist in uns selbst. Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass wir eigentlich nur uns selbst im Leben helfen können mit unseren Themen. Und zwar mit allem. Ob das Krankheitsthemen sind, Angstthemen sind, tiefe Themen jeglicher Art. Gerne natürlich mit einer Unterstützung oder mit einer Begleitung. Aber ich sehe mich als Therapeutin und als Coach und als Mediatorin immer nur als Dolmetscherin, als Anglerin, die sozusagen da in dem Teich fischt und hilft, dem Klienten seine Ressourcen zu finden, weil der Experte für sich selbst ist der Klient, immer. Ja, und deswegen würde ich mir nie erlauben, jemanden eine Diagnose überzustülpen oder jemanden zu sagen, was er machen soll und wie er es machen soll, sondern das ist eben auch dieser systemische Ansatz. Du weißt es selbst am besten und ich helfe dir.
Du moderierst.
Genau. Ich moderiere, ich begleite, ich angle ein bisschen. Sage, gucken Sie mal, ich habe den Fisch hier gerade gefunden. Wie gefällt dir? Oh, nee, den, ne? Gut, dann such mir nach dem anderen. Das ist mehr ein stetiges Anbieten von Möglichkeiten und von Lösungsansätzen. Und dann findet der Klient die Lösung in sich, der Mensch. Also ich bin jetzt nicht ein naiver Mensch, der denkt, alles im Leben ist immer möglich und wir können, wir sind immer glücklich und können auch immer glücklich sein. Es gibt viele Dinge im Leben, die wir nicht kontrollieren können. Ja, es gibt Trennungen, es gibt Scheidungen, es gibt Krankheiten, es gibt alles Mögliche. Und dennoch gibt es immer einen Weg. Und das ist auch das, was ich in der Sterbebegleitung gelernt habe, dass wir immer bis zum letzten Atemzug noch einen Gestaltungsspielraum haben. Und den, finde ich, sollten wir Menschen nutzen. Was nicht bedeutet, alles wird gut. Ja, ich bin auch jemand, der nicht sagt, man muss optimistisch sein, sondern zuversichtlich. Zuversichtlich, dass es immer einen Weg gibt, etwas zu verändern. Und wenn es nur so ein kleines bisschen ist, auch das bringt oft schon sehr viel.
Stichwort Gestaltungsspielraum. Wovon träumst du?
Ah, ich träume davon, dass Paare Paarbegleitung als eine Selbstverständlichkeit ansehen und sich eine Unterstützung in ihrem Dialog holen. Und dass das etwas wird, was normal ist, was schön ist. Und im Übrigen ist es auch wesentlich günstiger als eine Trennung oder eine Scheidung, das sage ich auch.
Genau, nicht. Der finanzielle Aspekt, genau. Ne, der und, ist auch nicht zu unterschätzen.
Und ich selbst träume schon davon, nochmal eine große Liebe zu erleben, um mich nochmal zu verlieben und nochmal einen Mann an meiner Seite zu haben, mit dem ich natürlich all das auch leben kann, was ich meinen eigenen Klienten so ans Herz lege.
Was möchtest du uns abschließend noch sagen? Gibt es so vielleicht eine Lebensphilosophie von dir, die du uns noch auf den Weg gibst?
Also ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das Wichtigste in unserem Leben gute menschliche Beziehungen sind. Und dazu gehört natürlich auch die Paarbeziehung. Und dass das Schönste im Leben ist, eine gute Bindung, eine tiefe, gute Bindung zu einem anderen Menschen zu entwickeln. Denn das trägt uns wirklich ziemlich gut durchs Leben, wenn das da ist.
Das war Befragt, Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, coraggio ragazzi!